Ja, einen schönen guten Abend allen, soweit wir uns noch nicht persönlich begrüßt hatten. Unser Bruder sagte zum Anfang von der Zeit, aber die Zeit hat ein Ziel, auf das gehen wir zu. Und weil wir noch nicht am Ziel sind, ist eben jetzt noch eine Zeit der Zubereitung für uns alle. Und dafür möchte auch das Wort heute Abend dienen, der Zubereitung. Es geht um das große Geheimnis Christus in euch. Aber Paulus hat einen Brief geschrieben. Und der Brief sagt nicht gleich, das ist das Geheimnis, sondern er führt uns schrittweise zu diesem Geheimnis hin. Und das wollen wir uns kurz ansehen, soweit es in dieser kurzen Zeit möglich ist. Ich habe den Eindruck, es ist gut, etwas in der Gesamtheit sich anzusehen und in der Gesamtheit zu erfassen. Also, wir haben ja gesungen, ist jemand nun in Christo. Jetzt können wir auch sagen, von dieser Botschaft in Christo geht es jetzt zu der Botschaft Christus in euch. Also, wir fangen an. Der Vers 21, damit hat unser Bruder begonnen vorzulesen. Da mögen wir erstmal sagen, wir kommen von einer, wenn wir den Kolosserbrief kennen, von einer hohen Schau zu einem persönlichen Ansehen. Und was er uns in Vers 21 sagt, ist für die meisten nicht erfreulich, auch für mich nicht. Aber es ist notwendig. Ich will es nur kurz wiederholen, was da steht. Einst waren wir entfremdet, einst waren wir Feinde nach der Gesinnung. Und so können wir fortfahren, es geht ja weiter. Warum erinnert uns Gott immer wieder an das Einst? Warum erinnert uns gerade besonders an das Einst, wenn er uns ein ganz hohes Ziel zeigen will? Ich denke, Paulus war ein guter Schriftgelehrter. Der kannte das Alte Testament, glaube ich, auswendig. Und er kannte die Davidsgeschichte. Als David seinen Höhepunkt erreicht hatte, als er der große König war, weithin bekannt und erkannt, dann begegne ich ihm Gott und sagt, lieber David, denk einmal dran, wo warst du denn, als ich dich gerufen habe? Da hast du als ein kleiner Junge die Schafe und die Ziegen deines Vaters gehütet. Da habe ich dich gerufen, da kommst du her. Von der Schau wollen wir uns dran erinnern lassen, unser Einst. Und unser Bruder hat es ja auch gebetet, ja? Wie hast du gesagt? Ich weiß, dass er mir, das ist in meinem Fleische wohnt, das Gute nicht. Das Gute nicht. Und wir meinen alle, wir werden voller Gütigkeit. Und schön wäre es ja. Also, am Anfang steht unser Einst. Jeder kennt sein eigenes Einst. Und ich denke manchmal, liebe Geschwister, es ist wirklich gut, dass unser Einst nicht öffentlich bekannt ist, ja. Groß sichtbar her, das Einst vom Wolfgang Körnchen. Wäre nicht schön. Es ist die wunderbare Gnade Gottes, dass er uns vergeben hat und hat uns so vergeben, er wird nie mehr daran denken. Aber solange wir hier sind, erinnert er uns dran. Aber nach dem Einst kommt nun das Jetzt. Und das ist immer die göttliche Linie, das ist der göttliche Weg. Vers 22. Jetzt hat er uns versöhnt in dem Leibe des Fleisches durch den Tod, um euch heilig, tadellos, unsträflich vor sich hinzustellen. Was ist das für ein Wandel, den Gott in meinem Leben und in deinem Leben vollzogen hat? Ich denke auch zu gern bei diesem Vers 21 an andere Worte. In Römer 5 heißt es, da wir noch Feinde waren, da wir noch Sünder waren. Und manche Kinder Gottes leiden drunter, da wir noch Sünder waren. Das ist nicht richtig. Wir können alle noch sündigen, weil wir die alte Natur noch an uns haben, aber wir sind keine Sünder mehr. Wenn er uns angenommen hat, dann sind wir Gotteskinder. Wenn einer zu uns kommt und sagt, du bist ja auch ein Sünder. Nein, nein, nein. Wir sind Gotteskinder. Das waren wir. Das sagt die Bibel ganz klar. Und hier in dem 1 nun, er hat uns versöhnt durch seinen Tod. Heilig, tadellos, unsträflich oder unanklagbar. Im ganzen All kann uns niemand mehr anklagen. So hat uns Gott jetzt hingestellt in seinen geliebten Sohn. Das ist Evangelium, Geschwister. Aber nun kommt eine kleine Einschränkung. Und manchen gefällt sie wieder nicht. Aber die Bibel weiß, warum sie das sagt. Wie heißt es im nächsten Vers 23? Wenn ihr bleibt im Glauben, wenn ihr darin beharrt, gegründet und fest seid, nicht abbewegt und so weiter. Eins ist ja wahr. Wer einmal den Weg zu Jesus gefunden hat, der nimmt ein solches Wort doch dankbar an und sagt, Herr, bei dir will ich bleiben, nicht? Oder wir sagen mit Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Bei dir wollen wir bleiben, nur bei dir. Also dieser Einschnitt dient nur zu unserer eigenen Festigung, zu unserer feigen Festigung. Ich bin ein Mensch in Christo Jesu. Wunderbar. Und großartig, was die Schrift uns alles sagt. Wenn ich nur mal das unterstreichen darf. Wenn wir beharren, gegründet und fest, nicht abbewegen von der Hoffnung des Evangeliums, die ihr gehört habt. Ja, vorher schon. Unsträflich, unanklagbar stellt uns der Herr dar. Das ist ein großes Wort. Er wird uns ja einmal, Bruder hat es ja im Gebet zum Ausdruck gebracht, wenn die Gemeinde vollendet ist, beim Herrn ist, mit dem Herrn den Dienst ausführen wird. Jeder Einzelne ist so vollendet, dass es niemanden im ganzen All gibt, der uns anklagen kann. Nur als solche können wir den Dienst, den der Herr uns zugedacht hat, ausführen. Er fährt weiter fort, dass ihr nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, die ihr gehört habt. Sie wird gepredigt in der ganzen Schöpfung. Ja, wir haben das Evangelium gehört. Evangelium ist frohe Verkündigung, ist eine frohe Botschaft. Sollte das Herz immer wieder froh und glücklich machen, dass das Evangelium Gottes zu uns gekommen ist. Und er hatte hier ein gewaltiges Wort, Paulus. Von der Hoffnung des Evangeliums, die ihr gehört habt, sie wird gepredigt in der ganzen Schöpfung. Wenn ich das lese, denke ich mir dran, lieber Paulus, du bist ja viel gereist. Aber guck dir doch die Karte an, da ist die Türkei, da ist er in einigen Orten gewesen, dann heißt es, komm rüber zu uns, dann kam er nach Europa und hilf uns. Das war die Sternstunde für uns, Evangelium kam zu uns. Und dann ist er wenig herabgereist, Griechenland, ja bis nach Athen ungefähr. Das ist gewaltig. Damals war es ja nicht so einfach wie heute, nicht? Alles zu Fuß. Manches bleibt auch mit dem Schiff. Aber er ist gereist. Einige Orte hat das Evangelium hingebracht. Und er hat die Hoffnung, dieses Evangelium geht weiter. Das wird in der ganzen Schöpfung verkündigt. Wenn wir heute daran denken, wie viele Menschen gehen raus in fremde Länder, machen sie viel Mühe, die Sprachen zu lernen, die Leute in ihrer Mentalität kennenzulernen, um ihnen das Evangelium so nah wie irgendwie zu bringen. Aber jetzt geht der Gott noch neue Wege, nicht? Internet und Telefon auch, Radio und Fernsehen, ja? Wenn man das manchmal liest, ist es erstaunlich, wie viele Menschen durch diese modernen Mittel erreicht werden. Ich habe manchmal den Eindruck, wir stehen dicht davor, was der Heiland in seiner Endzeitrede gesagt hat. Dieses Evangelium wird gepredigt werden allen Menschen, allen Völkern, allen Sprachen. Wir stehen dicht davor. Es ist ein gewaltiges Geschehen. Ach, die Hoffnung des Evangeliums. Das Wort vom Evangelium sollte immer wieder unsere Herzen bewegen. Ihr habt das gehört, das Evangelium, das gepredigt wird in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel. Nun sagt Paulus noch ein wunderschönes Wort. Er sagt, dessen Diener ich geworden bin. Er wurde als Apostel eingesetzt, aber im Blick auf das Evangelium ist er geworden, ein Diener. Das ist ein schönes Wort, wenn wir das beachten. Das Werden des Apostel Paulus im Blick auf das Evangelium. Ich bin es geworden. So kann es bei uns auch werden. Dass, weil der Herr uns gerufen hat, nun ein Werden geschieht. Dass wir was werden im Dienst für ihn. Der Vers 24, der macht vielen Auslegern Schwierigkeiten. Ich will ihn nochmal lesen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Ich habe mir wieder gern zugehört, was meine Brüder so zu diesem Text ausgelegt haben. Im letzten Teil habe ich meistens so gehört, der Herr war immer gesund gewesen, hat keine Krankheit gehabt, Kinder Gottes haben mit allen möglichen Krankheiten, dass eben auch die Gemeinde alles Leid so kennt. Ja, ist was dran, aber habe ich nicht ganz befriedigt. Wie ich jetzt den Text mir wieder neu angesehen habe, da ist mir wieder aufgefallen, Paulus spricht, ich freue mich in den Leiden, die zwischen dem Christus sind und die mir dem Paulus sind. Es sind nur zwei. Sind wir zunächst mal gar nicht beteiligt, nicht? Und jetzt muss man erstmal fragen, was waren die Leiden des Christus, als er auf Erden war? Ich greife nur ein ganz bekanntes Wort heraus. Er kam in sein Eigentum. Wie geht's weiter? Die Seien nahmen nicht an. Stellt euch das vor, der Sohn Gottes verlässt die Herrlichkeit des Vaters. Er kommt zu seinem Volk. Mose und die Propheten haben von ihm geredet. Und dann haben sie die Weissagung Daniels gehabt. Und von der Weissagung Daniels waren sie, jetzt ist die Zeit, da wird der Messias geboren. Deswegen ging ja in diesen Tagen so ein Ahnen durch das Volk. Ist es nicht. Nur die gelehrten Leute, die Oberschicht, die haben ihn abgelehnt. Der hat ja nichts gelernt, der kann doch nichts. Sie nahmen ihn nicht an. Und wie oft wollten sie den Herrn zum Tode bringen? Wollten ihn zum Tode bringen vor der Zeit. Aber das hat nie geklappt. Der Vater hat seine Zeit. Und zu seiner Zeit ging der Sohn zur Erfüllung der Schrift ans Kreuz und starb für die Sünde der ganzen Welt. Also ich sehe, das beim Herrn, und wie war es beim Paulus? Als der Paulus seine Damaskusstunde hatte, gläubig wurde an Herrn Jesus, da wollte er allen Juden die Botschaft bringen, den Juden zuerst, wie es geschrieben steht. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Paulus fortgejagt. Die wollten von dem und von seiner Botschaft nichts hören. Hier merken wir Vers 24. Er freut sich jetzt in diesem Leiden und wusste, die gleichen Leiden hat mein Herr durchgemacht, als er seinen Erdenlauf als der Messias vollbracht hat. Und nun schreibt er noch den schönen Satzteil zum Schluss des Verses noch zu. Für seinen Leib, das ist die Versammlung, das ist die Ekklesia. Der Heiland hat es getragen für die ganze Gemeinde. Und Paulus auch. Hat er geschrieben, die Fesseln trage ich für euch. Für euch bin ich ein Gefangener Christi Jesu, deren Diener ich geworden bin wieder. Auch darin ist Paulus ein Diener geworden nach der Verwaltung Gottes. Verwaltung ist das Wort Oikonomia. Das sind zwei Worte im Griechischen, die man zusammensetzt. Das erste ist Oikos, das ist das Haus, die Wohnung. Nomia ist das Gesetz. Wenn wir beides zusammennehmen, ist es das Hausgesetz. Ich freue mich, die Gemeinde hat ein Hausgesetz. Und Paulus hat immer an den Timotheus geschrieben, auf dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Das ist ein wichtiges Wort. Das ist die Versammlung Gottes. Nicht die Versammlung von Werner Mattmüller. Verzeihung, ich muss so sagen, ich das deutlich gilt. Wir wollen immer daran denken, wir sind im Hause Gottes, Geschwister. Ach, wie schön ist es, Gottes gegenwärtig. Wenn das uns ein wenig die Herzen bewegt und erfüllt, Gottes gegenwärtig, schon ist das Verhalten ein anderes. Nicht, dass man denkt, naja, die können ja froh sein, dass ich noch gekommen bin heute, gell? Nicht? Ich habe anderes vorgehabt. Nein, nein. Versammlung Gottes, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes. Nun schreibt er ja ein ganz gewaltiges Wort. Das konnte nur Paulus schreiben. Um das Wort Gottes zu vollenden, oder mit anderen Worten, um das Wort Gottes auf seinen Abschluss, auf seinen Höhepunkt zu bringen. Ich will es mal klar, will deutlich machen. In unserem Hauskreis kam eine junge Dame, ich weiß gar nicht warum, weshalb, weswegen, aber sie kam eine Zeit. Dann kam sie nicht mehr. Wir begegnen uns mal in der Stadt. Wir haben uns unterhalten. Und ich weiß nicht mehr warum, aber irgendeine Einfalt habe ich ihr gesagt. Paulus ist der Wortvollender. Die war ganz erstaunt und erschrocken. Glaubt es nicht, nahm es nicht an. Naja, aber ich kann es ja glauben. Wir gingen wieder auseinander. In der Zeit vergangen, haben uns wieder getroffen. Sie kam an und sie lächelte schon. Ich dachte, ha, jetzt kommt's. Und da sagt sie mir, Bruder Kernchen, Sie haben nicht recht. So, warum? Ja, nicht Paulus ist der Wortvollender. Sag ich, ja, wer denn dann? Da gucken Sie doch Ihre Bibel an. Wir hatten das letzte Buch in der Bibel geschrieben. Sag ich, ganz gewiss, das ist die Offenbarung Johannes. Da sehen Sie, da haben Sie es doch. Sag ich, nein, wir haben es nicht. Paulus hat das Wort vollendet. Und wenn wir dieses Wort uns ansehen, Vers 26, dass es ihm gegeben worden ist, das Wort Gottes zu vollenden, auf sein Vollmaß zu bringen, da schreibt er als erstes das Geheimnis. Geht die ganze Bibel durch? Die persönlichen Geheimnisse Gottes hat nur ein einziger beschrieben und genannt, der Apostel Paulus. Das Geheimnis des Leibes des Christus. Was es um den einen Leib ist, nicht zwei. Manche meinen, es gibt zwei Leiber. Der Korintherbrief kann niemals so etwas sein wie der Epheserbrief. Torheit. Es gibt nur einen Leib. Es steht überall in jedem Brief ein Leib. Und Gott macht aus der eins keine zwei. Nur Paulus hat das Geheimnis des Leibes des Christus enthüllt. Da geht es in eine ganz ungeheure Tiefe hinein, hängt auch damit zusammen, mit unserem Geheimnis, das wir gleich kurz nennen werden, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, ein ganz, ganz gewaltiges Wort. Wir werden gleich hinkommen. Also wir halten mal fest, Paulus ist es gegeben worden, ein göttlicher Auftrag, das Wort Gottes zu vollenden. Als erstes nennt er das Geheimnis. Ach ja, da war mal eine Bibelstunde, hat ein Pfarrer gesprochen und ich habe auch gesprochen. Ich weiß nicht, habe ich wohl das Wort Geheimnis erwähnt? Da sagte der liebe Pfarrer, Geheimnisse gibt es nicht mehr. Ja, warum nicht? Was 2000 Jahre in der Bibel steht, kann man wirklich nicht als Geheimnis bezeichnen. Na, ich hätte gedacht, lieber Pfarrer, geh mal auf die Straße, erkunde dich bei den Leuten, ob die dir irgendein Geheimnis, das Paulus geschrieben hat, nennen könnten und erklären könnten. Er würde merken, gibt noch Geheimnisse. Wir werden es gleich sehen. Also, das Wort Gottes vollenden, das Geheimnis. Ich habe mir zwei Worte hingeschrieben, was für das Geheimnis wichtig ist. Das eine steht im Psalm 25, ich glaube Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist bei denen, die ihm gehorchen oder die den Namen Gottes ehren. Nicht? Was ist so wichtig? Wir leben in einer Zeit, wo der Name Gottes fortlaufend verunehrt wird. Und leider ist es bei uns so weit gekommen, dass man ein Gesetz hat, du kannst die Gottesnamen lästern, wie du willst. Du wirst nicht mehr bestraft. Früher war das strafbar. So weit sind wir gekommen in unserem christlichen, sogenannten christlichen Abendland. Und das andere Wort steht in Sprüche 3, Vers 32. Sein Geheimnis ist bei denen, die einen trauten Umgang mit ihm haben. Nicht? Furcht Gottes und der persönliche Umgang mit dem Herrn. Das sind zwei Voraussetzungen, dass Gott Geheimnisse offenbaren kann. Es geht dann weiter, dass das Geheimnis oder die Geheimnisse von den Äonen her und von den Geschlechtern her verborgen waren. Für die ganze Menschheit verborgen. In Gott waren sie immer da. Er hat es vor Grundlegung der Welt in sein Herz hineingenommen. Alle Äonen hat er festgelegt, ehe es Zeiten gab. Ihm von jeher bewusst, aber nicht geoffenbart. Darum, als der Herr auf Erden war, er, das Wort Gottes, hätte alles sagen können, aber hat gesagt, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und als Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat, dann fängt er an, ich berichte von dem, was Jesus anfing zu sagen und zu tun. Es war nur ein Anfang. Kein Geheimnis in dieser Art hat der Herr enthüllt. Aber dann kommt wieder ein schönes Jetzt. Vers 26, 27, ja. Jetzt seinen Heiligen geoffenbart. Jetzt seinen Heiligen geoffenbart. Da liegt ein doppelter Gedanke drin. Das Jetzt sagt uns, Gott hat jetzt den Willen der Offenbarung seiner Geheimnisse. Können wir nicht bestimmen. Liegt im Herzen Gottes, jetzt will er seine Geheimnisse offenbaren. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen wir dran. Ob bei uns eine Bereitschaft ist, die Offenbarung Gottes anzunehmen, nicht? Beides muss da sein. Wenn Gott es nicht offenbaren will, sind wir umsonst hier. Und wenn wir nicht bereit sind, seine Offenbarung anzunehmen, sind wir auch umsonst hier, nicht? Das ist dieses Doppelte von diesem wunderbaren Geheimnis des Evangeliums. Gott will und offenbart sich und nun unsere Bereitschaft, diese Offenbarung anzunehmen. Darum heißt gleich im nächsten kurzen Text Wort weiter, denen Gott kundtun wollte. Aha, Gott will es nicht allen kundtun. Denen es Gott kunden wollte. Gott hat eine Auswahl getroffen. Gott hat erwählt vor Grundlegung der Welt. Und Gott kennt sie alle. Und das ist immer wunderbar. Manche magst du eine lange Predigt halten und es ist fast umsonst. Einem anderen sagst du nur mal ein Wort nebenbei und er sagt, hoppla, was hast du jetzt gesagt? Ich möchte mehr wissen. Und er öffnet sein Herz für den Herrn, nicht? Geheimnis der Wege Gottes. Darum ist das Wort so wichtig. Vier Worte sind es nur, aber ich liebe diese vier Worte. Denen Gott kundtun wollte. Und darin liegt auch das schöne Geschwister. Gott will es ganz persönlich tun, nicht? Nicht über Instanzen. Gott direkt, könnte er jetzt machen, nicht? Denen Gott kundtun wollte. Und er sagt immer noch nicht, was das Geheimnis ist, der Paulus. Er sagt nur eins, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei. Das ist die Sprache Pauli. Wer ein bisschen die ganze Bibel liest, Evangelien und auch die Apostelbriefe und die anderen Briefe, der spürt den Unterschied bei Paulus. Er schreibt nicht nur, welches die Herrlichkeit sei, sondern welches der Reichtum der Herrlichkeit sei. Das ist paulinische Sprache. Und da will er uns immer wieder das Herz öffnen. Gott hat mehr uns kundzutun. Er möchte unser Herz haben. Unsere Bereitschaft, an seiner Offenbarung teilzuhaben. Reichtum, da steht das Wort Plutos. Und wir kennen ja alle den Plutokraten, nicht? Wenn der sich was kauft, muss er sich gucken, stimmt mein Konto? Torheit bei ihm. Kauft alles, was er sich kaufen will. Alles ist gedeckt. Das ist ein Plutokrat. Und diesen Reichtum bietet uns Gott an. Und zwar den Reichtum der Herrlichkeit, nicht den äußeren. Und immer noch nicht sagt uns, was das Geheimnis ist. Erst wenn er uns den Ort oder die Bestimmten, denen das kundgetan werden soll, da steht da, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter den Nationen oder unter den Heiden. Unvorstellbar, nicht? Vor langer Zeit Israel erwählt, Israel bestimmt zur höchsten Nation. Israel hat die Botschaft abgelehnt, besonders die Botschaft, die Paulus brachte. Gott hat es alles vorher bedacht, vorher geregelt. Israel kommt später dran, aber Israel kommt dran. Aber dieses Geheimnis von dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes soll unter den Nationen kundgetan werden. Und erst jetzt sagt Paulus uns den Inhalt. Welches ist Christus in euch? Drei Worte. Drei Worte. Zunächst denkt man, ach lieber Paulus, ist er nicht ein bisschen schwerlich? Er sagt Reichtum der Herrlichkeit und macht uns so gespannt. Jetzt nennst du drei Worte. Aber es ist gut, dass er nur drei Worte nennt. Gescheite Leute würden für die drei Worte ein ganzes Buch schreiben. Aber Gott gebraucht gern drei Worte. Gott ist Liebe. Gott ist Geist. Gott ist Licht. Immer nur drei Worte. Aber keiner kann in letzter Tiefe erfassen, was das eigentlich ist, Gottes Geist. Gott sieht vom Himmel herab und sieht alle Menschenkinder. Kriegen wir nicht hier rein. Aber Gottes Geist. Christus in euch. Wir haben ja am Anfang gelesen, es geht man nun in Christo. In Christo ist ja auch ein ganz bestimmtes Wort des Paulus. Kluge Leute, ich habe jetzt den Pfarrer Rieniger im Blickfeld, die haben das nachgezählt in allen Paulusbriefen, in Christo oder in ihm, das Gleiche, und haben herausgefunden, in Christo kommt 164 Mal vor in allen Paulusbriefen, sind nur 13, machen wir gar nicht so lang, 164 Mal in Christo. Aber ich habe noch bei keinem gefunden, wie oft eigentlich das Wort Christus in euch vorkommt. Ich habe mir Mühe gemacht, ein paar Stellen zu finden. Denn ich muss ja nicht nur das eine nennen. Wir brauchen ja zwei, drei Zeugen, nicht, die das bestätigen. Christus in euch. Wir wollen mal vielleicht auf zwei oder drei Worte achten. Das eine steht 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüfet euch selbst. Ein anderer Übersetzer sagt, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst, oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist. Aha, wir sollen uns also selbst erforschen. Und dann kann man erkennen, ja, Christus ist in mir. Ich will noch ein weiteres Wort nennen. Das steht im Epheserbrief. Christus in euch, Epheser 3, Vers 17. Das ist aus dem sogenannten zweiten Gebet des Apostel Paulus. Er betet da, dass wir gestärkt werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Aha, das muss geschehen. Gestärkt werden durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wie geschieht es, dass Christus in uns wohnt? Nicht durch unsere Denkkraft, unseren Intellekt. Nein, nein, nein. Durch den Glauben. Das ist eine herrliche Botschaft. Den ganzen Reichtum, den Kinder Gottes heute haben, kannst du keinem zeigen. Kannst keinem Menschen zeigen, ich bin ein Sohn Gottes. Wenn du das denen sagst, dann lächeln die, nicht? Aber die Bibel sagt, ihr alle seid Söhne Gottes, wie geht's weiter? Durch den Glauben. Durch den Glauben. Liebe Geschwister, wir merken einmal, erstens, der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Haben wir uns nicht zueignen können. Aber wenn wir Glauben haben, können wir alle Wahrheiten Gottes, die er uns sagt, können wir erfassen. Alle Wahrheiten Gottes sind dann Wirklichkeit in uns, Christus in euch. Dass der Christus in den Glauben in euren Herzen wohnt, da geht es ja wunderbar weiter. In euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wieder paulinisch. Etwas erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Wieder nur im Glauben möglich, anders nicht. Mit dem Ziel, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Unser Werden, Geschwister, auf diesem Wege erfüllt zu der ganzen Fülle Gottes. Das ist dieser wunderbare Reichtum. Also, der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Heiden, welches ist Christus in euch? Nun heißt es weiter, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier habe ich mir als erstes bedacht, dass bei beiden hier der Artikel dabei steht. Ist nicht überall der Fall. Aber hier heißt es, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich habe immer überlegt, was mag das eigentlich sein? Wer ist die Herrlichkeit, die auf das hofft? Oder für wen gibt es ein Hoffnungsgut, dass die Herrlichkeit sein würde? Ja, mit dem ganzen Denken kam ich nicht dahinter. Plötzlich hat Gott mir ein Wort in den Sinn gegeben aus dem Römerbrief 8. Ich kannte es ja, aber ich habe es gar nicht in den Zusammenhang gebracht. Aber jetzt bringe ich es in den Zusammenhang. Römer 8. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Ich werde es nicht vergessen, es war mal eine kleine Brüderrunde. Kam ein Bruder dazu und sagt, sag mal, wer hat die Schöpfung unterworfen? Da sagt der eine, Gott. Da sagt der andere, nein, der Teufel. Sag du, das stimmt nicht. Hier heißt es auf Hoffnung. Meinst du, der Teufel kann auf Hoffnung unterwerfen? Schafft er nie. Gott, Gott. Aber nun steht da, er hat die ganze Schöpfung auf Hoffnung unterworfen, damit auch die Schöpfung gehoben werde zu der Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Hier haben wir beide Worte. Wir haben Hoffnung und Herrlichkeit. Für die ganze Schöpfung. Das ist ein großes Wort, Geschwister. Und da verstehen wir etwas, dass die Gemeinde zubereitet wird nach dem Reichtum der Herrlichkeit, dass Christus in euch wohne, dass wir ihn kennenlernen. In Epheser 1, in den letzten Versen, er hat ihn erhöht über alles, hat ihm den Namen gegeben über alle Namen. Wie geht's weiter? Im Alter bleibt mir mein Gedanke weg. Ich habe ihn. Bitte? Nein, nein, Epheser 1. Wir haben es, Geschwister, steht alles drin. Und hat ihn als Haupt über das All der Gemeinde gegeben. Das ist das große Wort. Er hat ihn so erhöht und hat ihn der Gemeinde als das Haupt über alles. Jesus ist jetzt schon das Haupt über alles, hat er der Gemeinde gegeben. Von daher verstehen wir auch dieses Wort. Reichtum der Herrlichkeit, diese Hoffnung. Die Hoffnung der Herrlichkeit gilt der ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung soll erhoben werden zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Steht 2000 Jahre in der Bibel. Aber wenige sind es, die es glauben. Aber es kommt, Geschwister. Es kommt. Dafür bereitet Gott seine Gemeinde. Nun hat er noch, lang noch, ein paar Schlussworte. Die wollen wir uns noch kurz ansehen, die Schlussworte. Nachdem er dieses große Geheimnis kundgetan hat, schreibt er jetzt in Vers 28, den verkündigen wir, den Herrn der Herrlichkeit. Heute heißt es oft, das haben wir euch verkündigt, das haben wir verkündigt und das haben wir verkündigt. Alles sächlich. Aber den haben wir verkündigt, und zwar den Herrn der Herrlichkeit. Das ist das Schöne, liebe Geschwister. Wenn Jesus als der Herr der Herrlichkeit in uns verklärt wird, Christus in euch, nicht? Den verkündigen wir. Nun hat er eine ganz bestimmte Arbeitsweise, drei Punkte, die will ich gerade nennen. Vers 29 steht es. Indem wir jeden Menschen ermahnen, steht da. Nun haben wir das angesehen, ermahnen steht im Grundtext nicht da. Ermahnen heißt Parakaleo. Das ist ermahnen, ermuntern, zusprechen. Es steht aber das Wort da, Nuteteo. Das wird ein Wort zusammengesetzt. Das erste, Nus, ist unser Denksinn. Und Teo ist Setzen. Also wenn wir es einigermaßen deutsch bringen wollen, das Wort, heißt es, den Denksinn setzen. Und das ist ein schönes Wort, Geschwister. Kommt nur bei Paulus vor. Und kommt achtmal vor. Und acht ist die Zahl des Neuanfangs. Also wenn der Denksinn gesetzt ist, gibt es was Neues. Ich möchte mir das gern schenken lassen, dass der Denksinn gesetzt wird von diesem Herrn der Herrlichkeit. Fällt mir gerade ein Wort ein, das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 2 am Schluss. Wir aber haben, kennt ihr es? Christi-Denksinn. Aha. Denksinnsetzung. Wir haben Christi-Denksinn. Wir denken wie er. Gewaltig, gewaltig. Kann auch wieder nur im Glauben geschehen. Also das war das Erste, indem wir jeden Menschen den Denksinn setzen, göttlich. Das Zweite, jeden Menschen lehren in aller Weisheit, nicht in etwas Weisheit. Das wäre schon schön, aber in aller Weisheit. Und alle Weisheit ist verborgen in dem einen, in Christus. Und aus Gott seid ihr in Christus Jesu, der uns geworden ist, von Gott Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Weisheit steht vorne an. indem wir jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Und das kann nur durchs Wort Gottes geschehen. Im Propheten Jeremia steht das Wort, glaube ich, Kapitel 8, Vers 9. Sie haben das Wort verworfen, das Wort Gottes, geschieht ja laufend. Und dann kommt die Frage Gottes, welche Weisheit haben sie dann? Wir merken, ohne das Wort Gottes gibt es keine göttliche Weisheit. Weisheit schon, aber keine göttliche Weisheit. Und das Dritte dann, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen. Wir haben ja bei den dreimalen jeden Menschen, nicht? Und manche sind schon der Meinung, in Begeisterung, wir könnten heute schon jeden Menschen den Denksinn setzen, in aller Weisheit lehren und Christus in ihnen vollkommen darstellen. Und das geht nicht in Christo. Den Dienst kannst du nur an Menschen tun, die in Christo sind. Die anderen haben kein Gespür dafür, haben keinen Sinn dafür. Du kannst die schönsten Worte gebrauchen, geht alles vorbei. Aber Menschen in Christo, deswegen sagt er am Anfang, er sagt uns, Zeit, wir gehen auf ein Ziel zu, weil das Ziel noch nicht erreicht ist, ja, müssen wir uns unterweisen lassen, hin zu diesem Ziel. Da gehört auch dieser Dienst des Apostel Paulus, diese Arbeitsweise, indem wir jeden Menschen den Denksinn reden, jeden Menschen aller Weisheit lehren, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen. Und er schließt es ab, wozu ich mich abmühe, indem ich kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Man spürt etwas, wie Paulus erfasst ist. Das ist nicht mit ein paar Worten getan. Das ist ein Kampf. Dass Herzen bereit sind, sich zu öffnen. Gott hat der Lydia das Herz auf, nicht? Und dann verstand sie's. Möchte Herr uns das schenken, liebe Geschwister, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne.